Guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Mein Name ist Silvia Keller, ich bin Projektleiterin des Kepler Salons und darf heute Abend auch Ihre Gastgeberin sein. Wir haben am 30.07. eine Gründungsveranstaltung Freunde des Kepler Salons gehabt. Und wir möchten Sie alle herzlich dazu einladen, ebenfalls ein Freund oder eine Freundin zu werden. Nähere Informationen darüber werde ich nach der Veranstaltung nochmal sagen. So, jetzt aber gleich mitten ins Geschehen. Ich möchte Ihnen unsere zwei Gäste vorstellen, den Thomas Moors. Kennen wahrscheinlich schon viele von Ihnen, denn er war schon dreimal hier oder hat mit uns drei Veranstaltungen gemacht. Ich habe ihn kennengelernt über eine E-Mail, die er uns zugeschickt hat, wo er einen Vorschlag hatte, ein Projekt zu machen, das hieß Café Wittgenstein und sich damit auseinandersetzte, eben genau in so einem Umfeld Vorträge zu machen oder Gespräche zu halten, die sich mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Wir hatten damals aber schon die Idee des Kepler Salons und dachten, es wäre eine gute Gelegenheit, das nochmal mit einzubetten. Und es war sehr angenehm, dass der Thomas Moors dem auch zugestimmt hat. Und er führt jetzt die vierte Veranstaltung heute. Es gibt noch eine nächste im Oktober. Und dann ist diese Reihe komplett. Und wir hoffen, dass 2010 natürlich auch wieder weiteres Programm gemacht wird. Thomas Moors hat Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte studiert an der Universität Passau, wo er auch promoviert hatte und auch in Philosophie habilitiert worden ist. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der praktischen Philosophie, allgemeine und angewandte Ethik, politische Philosophie und philosophische Anthropologie. Moors lebt seit 1985 in Österreich und das freut uns natürlich sehr, weil das ist unser Vorteil. Ist Vater von vier Kindern und lebt in Brunnenthal, sehr schön, wie ich mal gehört habe. Dann Christoph Lagemann, Leiter des Instituts für Suchtprävention in Linz. Lebt in Linz, ist Diplom-Sozialarbeiter und als Psychotherapeut tätig. Seit 1982 bereits befasst er sich sehr intensiv beruflich mit der Suchtproblematik. 1982 und 1994 leitete er eine ambulante Drogeneinrichtung in Linz. Und er arbeitet Anfang der 90er Jahre Konzepte zur Suchtprävention für Einrichtungen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Seit 1994 leitet Lagemann das Institut für Suchtprävention und ist Sprecher der österreichischen Suchtprävention und Obmann der österreichischen Arge Suchtvorbeugung. Also kennt sich in diesem Gebiet wirklich sehr gut aus. Das Thema des heutigen Abends ist Glück auf Rezept. Gibt es eine intelligente Drogenpolitik? Glück ist etwas, was wir universell, nachdem wir uns universell sehnen. Wir versuchen das auf unterschiedliche Weise zu erreichen. Wir glauben, es ist vielleicht beruflicher Erfolg, es ist vielleicht das Geld, es ist die Liebe. Die unterschiedlichsten Mittel werden dafür hergenommen, was Glück sein kann. Was aber, wenn das Glück nur eine Pille entfernt ist? Prinzipiell wird dieser Abend so ablaufen, für alle die es vielleicht noch nicht wissen. Das Gespräch beginnt erstmal zwischen Herrn Moors und Herrn Lagemann die ersten 20 Minuten. Danach werde ich selbst einsteigen und dann öffnet sich es dem ganzen Publikum. Wenn wirklich Fragen dazwischen kommen sollten, dann bin ich sicher, dass Sie auch eine Frage stellen können. Ich würde Sie bitten, auf das Mikrofon zu warten, wenn Sie eine Frage haben, weil wir nehmen alles auf, damit es auch später ins Netz gestellt werden kann. Zum einen hört man Sie besser, aber zum anderen haben wir es vor allen Dingen auf Band und man kann auch die Frage verstehen, auf die dann die Vortragenden reagieren. Wir selbst haben ja die Mikrofone schon an. Ich übergebe das Wort an Thomas Moors und wir beginnen danach.
Ja, vielen Dank, liebe Silvia. Wir haben bis jetzt sehr angenehm zusammengearbeitet. Heute Abend bin ich empört. Es ist meine vierte Veranstaltung im Kepler Salon und heute zum ersten Mal werden Drogen aufgelegt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend im Kepler Salon. Es freut mich natürlich sehr, dass auch in der Urlaubszeit der Salon so gut besucht ist, zu einem Thema, das ich sehr spannend finde. Herr Lagemann hat mich vorhin gefragt, wie ich denn überhaupt zu diesem Thema komme. Und das hat natürlich zum einen den Hintergrund, dass das Thema Glück ein uraltes in der Philosophiegeschichte ist. Ein Thema, das von den Anfängen der Philosophiegeschichte bearbeitet wurde und diskutiert wurde. So hat etwa der berühmte griechische Philosoph Aristoteles das Glück oder die Glückseligkeit als das höchste aller Güter bezeichnet. Das höchste aller Güter deshalb, weil das Glück das einzige Gut ist, das um seiner selbst willen angestrebt wird und nicht um eines anderen Gutes willen. Sie arbeiten nicht um der Arbeit willen, sondern um Einkommen zu erzielen und mit dem Einkommen andere Zwecke zu verwirklichen. Aber das Glück ist das höchste Gut. Worin besteht das Glück? Für Aristoteles ergibt sich das Glück, betrachtet über die gesamte Lebensspanne, aus der Kombination von Freunden, Wohlstand, der Lust und ganz wesentlich für Aristoteles der Tugend, also einem tugendhaften Leben. Ganz ähnlich hat das gesehen der Philosoph Epikur, der vielen vielleicht vom Namen her bekannt ist. Epikureer ist ja ein bekannter Begriff. Epikur legte großen Wert auf die Lust, die sinnliche Lust, also die Lust am Essen, an der Liebe und so weiter. Aber Freunde waren für ihn auch ganz, ganz wichtig. Und die Zurückhaltung aus der Politik. Halt dich raus aus der Politik, sonst wirst du unglücklich. Augustinus, der berühmte Kirchenvater Augustinus, kam zu dem Schluss, nachdem er Jahrzehnte in Saus und Braus und als großer Womanizer gelebt hatte, dass das Glück in der Einigkeit oder im Einswerden mit Gott besteht. Ein anderes Extrem, der große Philosoph Seneca, der römische Philosoph Seneca, der, nachdem er Jahrzehnte in Saus und Braus und als einer der reichsten Männer Roms gelebt hatte, dann krank wurde und schließlich zu dem Ergebnis kam, das Glück, das wahre Glück besteht in der Askese, in der Enthaltsamkeit und in dem Freisein von sinnlichen Lüsten. Und dann gibt es Leute wie Arthur Schopenhauer, den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer, der zu dem Ergebnis gelangt ist, Glück ist nichts anderes als ein großer Menschheitsirrtum. Es gibt kein Glück auf dieser Erde, sondern es gibt nur Leid. Es gibt nur das Bedürfnis, den Mangel, und sobald der Mangel befriedigt ist, taucht der nächste Mangel auf. Glück ist ein Irrtum und die Erde ein Jammertal. Schade, dass Schopenhauer schon so lange tot ist, denn heute könnte dem Manne geholfen werden. Denn die moderne Hirnforschung hat herausgefunden, dass Glück letztendlich nichts anderes ist als ein bestimmter Hormonhaushalt in unseren Gehirnen. In einer bestimmten Region des Gehirns, vor allem in dem sogenannten limbischen System, in dem die Emotionen produziert und kontrolliert werden. Im limbischen System zum einen und zum anderen, was die wenigsten wissen, in unserem Darm, dem Darmhirn. Dort ist die höchste Konzentration an Serotonin, dem Glückshormon im menschlichen Körper, anzutreffen. Die Liebe geht also wirklich durch den Magen. Und so liegt der Gedanke nahe, dass bei den Schopenhauers dieser Welt doch ein bisschen nachgeholfen werden kann. Warum nicht den Serotoninhaushalt im limbischen System steigern, aufpeppen, um damit auch die Stimmung, das ganze Lebensempfinden zu verbessern? Schopenhauer wäre besser drauf, wenn er die Möglichkeit hätte, ein Medikament einzuwerfen, das seine Stimmung aufhält. Einfach dergestalt, dass es die Substanzen, die ohnehin im Gehirn produziert werden, erhöht, um dieses Glücksgefühl, diese Stimmung entsprechend zu heben. Glück ist also ein Systemzustand unseres Gehirns. Und zwar ein Systemzustand, der in Regionen des Gehirns produziert wird, die weitestgehend unbewusst ablaufen. Niemand von uns hat kontrollierten Zugriff über die Arbeit unseres limbischen Systems. Das läuft unbewusst ab. Okay, das Gefühl des Glücklichseins ist abhängig von Neurotransmittern. Das nehmen wir zur Kenntnis. Und deshalb läuft das Ganze auf die Frage hinaus, bei einigen dieser Hirnforscher und auch bei Neurophilosophen, können wir also Depressionen, sonstigen Erkrankungen nicht Abhilfe schaffen durch die gezielte Verabreichung von Drogen? Und es ist nicht wünschenswert. Das wird ja zum Teil schon gemacht, etwa bei der Behandlung von Depressionen in der Psychiatrie. Aber warum nicht weitergehen und auch das in Anführungszeichen gesunde Gehirn verbessern? Neuro-Enhancement betreiben, also die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns zu steigern. Eines der Substanzen, die Thomas Metzinger diskutiert, ist etwa Mescalin. Mescalin ist in entsprechender Dosierung nicht giftig, macht nicht abhängig, steigert aber die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns, nachweislich. Warum also nicht Mescalin in kontrollierten Dosen verabreichen, um uns fitter zu machen für die Herausforderungen des Alltags, um uns intelligenter zu machen, konzentrationsfähiger, vielleicht auch weniger aggressiv, unser allgemeines Lebensgefühl zu verbessern. Warum nicht? Wäre es nicht in einem Zeitalter, in dem man um die Funktionsweise des Gehirns besser Bescheid weiß, angebracht, diese neuartige, intelligente Drogenpolitik zu kreieren? Das ist also der weiterführende Gedanke des Enhancements, des Neuro-Enhancements. Denken Sie etwa an Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, in Deutschland, habe ich vor kurzem Zahlen gelesen, wird bereits etwa einem Drittel der Schülerinnen und Schüler Ritalin verschrieben, verabreicht. Das Ritalin wurde ursprünglich generiert und verabreicht zur Behandlung der ADHS-Symptomatik, wird aber mittlerweile weiter verschrieben, weil Ritalin die Konzentrationsfähigkeit steigert. Die Kinder können in der Schule besser lernen, sie bleiben länger konzentrationsfähig. Aber Ritalin wird natürlich mittlerweile auch von vielen Studierenden eingepfiffen, etwa vor Prüfungen. Die können länger lernen, sich länger konzentrieren und haben entsprechend bessere Prüfungsergebnisse. Ritalin wird von Managern eingenommen, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, um länger im Job fit zu bleiben und noch mehr Boni abstauben zu können. Amphetamine, verabreicht an Soldaten, wiederum an Manager, wiederum wegen der Boni, an Politiker. Die Leute können 2 Tage durcharbeiten, ohne müde zu werden. Und es gibt kaum Nebenerscheinungen, fast keine. Warum nicht? Und schließlich schlagen Leute wie Thomas Metzinger auch Dinge vor wie den LSD-Führerschein. Jawohl. Wenn das ein Kommentar gewesen sein sollte, bitte ich dann später um die Übersetzung. Der LSD-Führerschein, auch LSD ist in entsprechenden Dosen verabreicht, nicht giftig, schadet also unserem Organismus nicht und macht nicht abhängig, ist aber ganz klar bewusstseinserweiternd. Warum also nicht Leute ausbilden, dass sie mit LSD oder anderen Substanzen verantwortlich umgehen, um die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns zu steigern? Warum nicht? Damit möchte ich in das Gespräch mit Herrn Lagemann einsteigen, der ja mit dem Thema Drogen sehr vertraut ist. Herr Lagemann, ich möchte mit der sehr allgemeinen Frage einsteigen. Was macht Sie glücklich?
Also ich bin am glücklichsten, wenn ich keine Substanzen zu mir nehme. Wenn ich bei mir bin, ich habe Ihnen geschildert in meiner Hängematte im Sommer, ein schönes Buch habe, wenn das Wetter schön ist, meine Familie rund um mich ist, dann habe ich den Eindruck, dass ich glücklich bin.
Das sind doch Substanzen. Und was Sie machen...
Ich esse meine Hängematte nicht, sondern ich liege drinnen.
Wenn Sie in Ihrer Hängematte liegen, die gewohnte Umgebung haben, im Kreise Ihrer Familie sind, dann passiert nichts anderes, als dass Ihr Gehirn, weil die Surroundings stimmen, Dopamin und Serotonin in entsprechender Menge produziert und dann sind Sie gut drauf und fühlen sich glücklich.
Richtig.
Okay, wie ist es, wenn Sie diese Voraussetzungen nicht haben und wenn Menschen aufgrund irgendwelcher Dysfunktionalitäten des Gehirns nicht in diesem Bewusstseinszustand sind? Warum nicht das Ganze aufbessern?
Na, die Frage, warum nicht, ist sicher richtig gestellt. Die Frage ist, geht das so einfach, wie Sie das geschildert haben? Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Drittel der Schüler Ritalin zu sich nehmen. Also ich kenne die Studien ein bisschen und da wird zum Teil massiv übertrieben. Also es sind in Amerika unter 10% der Studenten, die angegeben haben, diese leistungssteigernden Medikamente einzunehmen. Es sind Medikamente und es sind Wirkstoffe, wo die Langzeitwirkung nicht wirklich erforscht ist, die zwar im Moment leistungssteigernd wirken. Hier stellt sich allerdings die Frage, warum jemand, der 10 Stunden am Tag arbeitet, dann noch was nehmen soll, dass er 12 oder 14 Stunden arbeitet, wenn andere Leute keine Jobs haben, nämlich Jugendliche zum Beispiel. Also es gibt viele Fragen rund um diese Mind-Doping-Mittel, die für mich unbeantwortet sind und vor allem glaube ich, dass es auch eine Hype ist. Also dass gewisse Versprechungen hier von Seiten der Pharmaindustrie getätigt werden, die de facto nicht halten. Es gibt die große Vermutung unter Fachleuten, dass im Hintergrund in Amerika sich ein großer Krieg zwischen der Pharma- und der Tabakindustrie abspielt, den die Tabakindustrie im Moment verliert und die Pharmaindustrie gewinnt. Man weiß, dass in Amerika ja die Werbung über Pharmaprodukte direkt an die Kundschaften geht, also nicht über Ärzte, sondern direkt an die Kunden. Und die Frage ist, was kann dieses Mind-Doping wirklich und was kann es nicht? Wo werden Versprechungen gemacht, die dann vielleicht nicht haltbar sind? Ich persönlich glaube, oder wie soll ich sagen, Sie haben die Philosophen aufgezählt, Sie haben einen wichtigen Wiener Philosophen vergessen, dessen Name ich auch nicht kenne, der hat gesagt, das Glück ist ein Vogel, nämlich das Glück kommt ab und zu. Und die Frage ist, ob Glück über Medikamente oder über Mind-Doping auf Dauer herstellbar ist. Ich persönlich würde glauben, nein.
Der Gedanke bei den Neurophilosophen ist ja der, dass unser gesamter Gefühlshaushalt eben im Gehirn produziert wird. Das ist keine Frage von irgendwelchen rationalen Steuerungen oder dergleichen, sondern das ist eine Problematik des limbischen Systems und ernährungsabhängig auch, dass das Darmhirn auch entsprechende Serotoninmengen produziert und zur Verfügung stellt. Und die Überlegung ist eben die, wenn dieser graue Klumpen da, dieses Neuronennetzwerk so funktioniert, dass es unser Empfinden in unbewussten Regionen so steuert, dass es über hirneigene Drogen gesteuert wird, also unser Hirn als Drogenjunkie, das ständig danach strebt, eben diese Drogen auszuschütten. Warum dem nicht nachhelfen?
Na, ich habe kein Problem, wenn man dem nachhelfen will. Ich bin da kein Puritaner. Ich glaube nur nicht, dass es möglich ist. Also dieser chemische Cocktail aus Endorphinen, aus Oxytocin, glaube ich, ist das dritte Dopamin, entsteht, wie wir auch aus der Neurowissenschaften wissen, ja vor allem dort, wo Menschen in Begegnung mit anderen sind, wo sie in sozialen Kontakten sind, wo sie geliebt werden, wo sie Anerkennung bekommen. Und dann entsteht dieses Glück. Ich habe kein Problem damit, wenn man dem mit irgendwelchen Mitteln nachhelfen will. Ich bezweifle nur, dass es auf Dauer geht.
Mhm. Auf Dauer ist vielleicht der problematische Begriff. Dass es funktioniert, ist nachgewiesen in vielen Versuchen. Aber natürlich sind viele Fragen offen, das haben Sie angedeutet. Sie haben angedeutet, dass natürlich die Pharmaindustrie ein Rieseninteresse daran hat, an dem Ganzen, was ja auch gegenwärtig der Fall ist. Nur, was der Fall ist, was wir beobachten, etwa bei Ritalin oder auch bei anderen Substanzen, die kriminalisiert sind, die im Betäubungsmittelgesetz aufgelistet werden, eigentlich fälschlicherweise, weil sie ja gerade nicht betäuben, sondern eher enttäuben, besteht dann nicht die Gefahr, dass hier der Schwarzmarkt explodiert und das Ganze unkontrollierbar ist?
Ich bin kein Freund von Verboten. Ich glaube auch, dass die Drogenpolitik in Österreich oder in vielen anderen Staaten eigentlich nichts gebracht hat, außer viel Geld gekostet hat und große Misserfolge bringt. Ich habe eine Bekannte, die hat mir mal folgende Geschichte erzählt von einem Indianervolk in Südamerika, wo sie ein halbes Jahr gelebt hat. Und sie hat gesagt, dieses Dorf hat einen Tag im Jahr gehabt. Da haben die Schamanen Meskalin gesucht, also die Kakteen. Und das ganze Dorf hat dann an diesem Tag Meskalin genommen, auch die kleinen dreijährigen Kinder. Und es ist nirgends irgendwas passiert. Also das heißt, es hat keine Psychosen gegeben, wie es bei uns heißt, sondern man hat sich gegenseitig verziehen. Das war der Sinn dieses Rituals, sozusagen, dass man die schlechten Taten, die man im letzten Jahr begangen hat, sich entschuldigt dafür, der andere nimmt es an, entschuldigt sich wieder. Die Frage, wie eine Substanz wirkt, kann man ja nicht so einfach beantworten, wie viele das tun. Sie sagen, die Substanz wirkt dort und dort im Gehirn, also wirkt sie so. Ich glaube, dass das so nicht geht. Sondern die Frage, wie eine Substanz wirkt, hängt von drei Faktoren ab. Von der Substanz selber, von der Dosis dieser Substanz, Reinheit und so weiter. Die zweite Geschichte ist von der Person, die sie zu sich nimmt. Wir kennen alle die Geschichte, dass jemand, der Alkohol trinkt, sehr redselig wird oder sehr gemütlich, während der andere sehr aggressiv werden kann, obwohl er dieselbe Substanz zu sich nimmt. Und das dritte ist das Umfeld, in welchem Kontext nehme ich diese Substanz ein. Wir wissen zum Beispiel, dass Heroin eine sehr süchtig machende Droge ist. Wir wissen aber auch, dass die GIs im Vietnamkrieg zu einem großen Prozentsatz Heroin genommen haben. Und wie sie zurückgekommen sind, ohne Entzug, ohne ärztliche Hilfe, ohne irgendeinen Therapeuten, von ihrer Heroinsucht plötzlich wieder weg waren. Das heißt, die Frage ist nicht so einfach beantwortbar, wie Sie, glaube ich, das ein bisschen mitschwingen lassen. Wir haben, wir nehmen einen Cocktail und der bewirkt das im Gehirn und darum geht es uns gut. Also zum Beispiel LSD kann eine Substanz sein, wo der Einzelne tolle Glücksgefühle hat. Wenn er das mit Freunden nimmt, in einem geschützten Rahmen, wo nichts passieren kann, kann er tolle Glücksgefühle haben und er wird das ein Leben lang nicht mehr vergessen. Wenn er dieselbe Substanz nimmt und ist irgendwo in Wien in der U-Bahn unterwegs, allein, fühlt sich allein, dann kann er einen sogenannten Horrortrip haben, also das heißt, er kann schwere Verfolgungszustände kriegen und kann sozusagen in der Psychiatrie landen. Und das ist dieselbe Substanz. Also ich glaube, man muss die Diskussion weiterführen. Man kann nicht nur über Substanzen reden, sondern über Substanzen in einem Kontext muss man reden. Und hier stelle ich schon die Frage, warum dieses Mind-Doping so aktuell ist in einer Zeit, wo immer mehr Leistung verlangt wird, wo die Menschen immer mehr ausgebrannt sind, dass plötzlich jetzt die Pharmaindustrie daherkommt und sagt, wir haben die tollen Medikamente und wir können die euch geben und dann arbeitet ihr nicht mehr 14 Stunden, sondern 16 Stunden am Tag und ihr braucht nicht mehr 4 Stunden Schlaf und dann habt ihr sogar noch 4 Stunden für eure Familie dann. Also das sind Dinge, die einfach sehr fragwürdig sind. Und soweit ich die Untersuchungen kenne, sind diese Substanzen nicht so sicher, ich würde sie auf Dauer nicht nehmen. Mhm. Und das Zweite ist auch noch, weil Sie gesagt haben, Ritalin. Bei Ritalin hat sich die Verschreibungspraxis in den letzten 10 Jahren um das Fünffache erhöht. Also 500%. Und es ist die Frage, ob es wirklich so viele auffällige Kinder gibt oder ob es nicht eher Ärzte gibt, die hier sehr frei und breit eine Droge verschreiben, weil gewisse Interessen vielleicht im Hintergrund stehen.
Und Ritalin ist ja von der Grundsubstanz her das gleiche wie Kokain. Das muss man auch wissen. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die möchten, dass ihre Kinder leistungsfähiger werden in der Schule, bessere Zeugnisse heimbringen und damit auch bessere Karriereaussichten haben und so weiter und so weiter. Das ist dann die Frage der elterlichen Verantwortung. Ich möchte aber einhaken bei diesem Gedanken, ob es sinnvoll sein kann, dass man Leuten Ritalin oder andere Substanzen verabreicht, um sie leistungsfähiger dahingehend zu machen, dass sie nicht 10 Stunden konzentriert arbeiten können, sondern 14, 15, 16. Steckt da natürlich bei Ihnen auch so eine gewisse Gesellschaftskritik dahinter oder eine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, an wirtschaftlichen Strukturen?
Also vielleicht klingt das konservativ, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass als gesunder Mensch brauche ich diese Dinge nicht. Ich bin wenn ich mit Freunden zusammensitze, der eine sagt, der arbeitet 12 Stunden, der andere 14 Stunden und der 14 Stunden arbeitet, ist dann der Sieger, ich finde das absolut blödsinnig. Also ich finde, der Sieger sollte der sein, der sagt, ich arbeite nur 6 Stunden, das ist dann die restlichen 10 bei seiner Familie zu Hause. Ja? Also das ist, bitte?
Fauler Hund.
Ja. Nein, wir leben hier unter Bedingungen, ich finde das grotesk. Ja? Also wir haben schwere soziale Probleme mit der Verteilung von Vermögen, mit der Verteilung von Arbeit und so weiter und kommen jetzt daher und sagen, da hast du eine Pille, jetzt kannst du in Zukunft 16 Stunden arbeiten. Das halte ich für absurd.
Ja, okay, da bin ich Ihrer Meinung, wie in so vielen Punkten. Was wäre denn für Sie, Sie haben ja so ein paar Motti,
Darf ich noch einwenden, weil Sie zu LSD gesagt haben. Also noch einmal, ich bin an sich nicht der Meinung, dass diese Substanzen jedem schaden müssen. Und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das kann Glücksgefühle hervorrufen. Und jemand, der, Sie haben mal was zu lesen gegeben, einen Artikel, wo 2 Theologiestudenten diese tolle Gotteserfahrungen damit gemacht haben, das kann ich absolut nachvollziehen. Das Problem ist aber, dass in anderen Kontexten, was ich schon erwähnt habe, Negatives passieren kann. Und eine intelligente Drogenpolitik, glaube ich, so heißt heute der Abend, kann es insofern nicht geben, als Drogenpolitik, wie jede andere Politik, immer im Allgemeinen urteilen muss. Sie kann nicht auf den Einzelnen Rücksicht nehmen. Sie muss sagen, da darfst du 50 fahren und vielleicht ist 50 für den einen schon eine Überforderung, während 70 für den anderen immer noch zu langsam ist. Ja? Und nichts passieren würde. Das heißt, sie muss allgemein reagieren, sie kann keine Rücksicht nehmen auf einzelne Situationen und darum kann sie nie wirklich auch intelligent sein.
Okay. Dass solche Auswüchse passieren, dass Leute Drogen einnehmen, um 14, 15, 16 Stunden arbeiten zu können, spiegelt ja bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse. Sie haben unter anderem das Motto Zufriedenheit als Suchtprävention. Was verstehen Sie denn darunter unter Zufriedenheit, beziehungsweise wie kann man die Leute, könnte man in einer doch intelligenteren, zumindest Drogenpolitik, eine höhere Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit erzielen, damit die Leute nicht in die Gefahr kommen oder auch in die Verlegenheit kommen, in den Druck kommen. Ich muss dieses Zeug einpfeifen, weil ich eben den Arbeitgeber hinter mir habe.
Also die österreichische Drogenpolitik verwendet 2 Drittel ihrer Gelder für die Repression und für das Durchsetzen von Drogengesetzen, die verrückt sind und nicht halten. Also wir bestrafen Konsumenten für ihre Sucht, lauter verrückte Dinge. Ein weiteres, in etwa 1 Drittel, wird für die Behandlung verwendet, für die medizinische und therapeutische Behandlung. Und ein ganz kleiner Prozentsatz, so 2% maximal, wird für die Prävention verwendet. Das halte ich für sehr unintelligent, diese Form von Politik. Die Prävention, wir gehen davon aus, dass Art 1 die Menschen gut informiert sein müssen. Also wir gehen davon aus, dass jemand, der mit Substanzen hantiert oder grundsätzlich dass jeder Mensch informiert sein sollte, wie wirkt Alkohol, wie wirkt Tabak, ist Nikotin süchtig machend, wie schnell geht das und so weiter. Aber auch bei illegalen Substanzen. Wir wissen aber, dass die Information und das Wissen über Substanzen allein nicht vor einem Absturz schützen. Ungefähr 5% der Bevölkerung werden alkoholkrank, obwohl auch die gewusst haben, dass man mit Alkohol abhängig werden kann. Aber sie haben irgendwann einmal in ihrem Leben den Eindruck gehabt, dass ihnen diese Droge Alkohol hilft wie ein Medikament, das sie nehmen, und dann ist irgendwas in ihnen zugedeckt. Irgendein Schmerz, der sonst da ist, ist dann nicht mehr. Oder eine Traurigkeit, die sonst da ist, ist dann umgewandelt und so weiter. Und so entsteht Stück für Stück die Sucht. Und darum glauben wir, dass also die Information eine wichtige Schiene ist, die zweite Schiene ist, dass wir aber einen Beitrag leisten müssen in den Familien, in den Schulen, in verschiedenen anderen gesellschaftlichen Institutionen, dass Menschen mit dem auf, oder zu diesem Cocktail, den ich zuerst beschrieben habe, aus diesen drei Substanzen, dass sie zu diesem kommen und dass sie grundsätzlich zufrieden sind mit ihrem Leben. Und ich glaube, wenn ein zufriedener Mensch eine Droge nimmt, dann ist das kein Problem. Überhaupt keins. Er wird das vielleicht nächste Woche auch wieder mal machen, aber übernächste nicht mehr, weil er ja glücklich ist und zufrieden ist und das nicht auf Dauer machen wird. Das Problem sind nun nicht die zufriedenen Menschen, das Problem sind kranke Menschen, die mit ihren Drogen versuchen, sich zu heilen, die durch den Rost fallen, die nicht wissen, was sie tun sollen, die kommen irgendwann einmal zu einer Substanz und bemerken dann, diese Substanz, genau, ist die richtige für mich und die heilt meine Wunden. Heroinabhängige Frauen sind zum Großteil sexuell missbraucht worden, haben andere furchtbare Erlebnisse gehabt, überhaupt viele Heroinabhängige. Und die empfinden, die nehmen Heroin ja nicht aus Spaß, weil die sagen, das ist so toll und ich möchte endlich süchtig werden, sondern sie nehmen das, weil sie den Eindruck haben, das heilt ihre Wunden. Das heißt, die Defizite in den Menschen sind der Grund, warum ich irgendeine Substanz missbrauche und immer wieder missbrauche und im Endeffekt süchtig werden kann.
Okay, das ist ja genau der Gedanke bei diesem Mind-Doping oder Neuro-Enhancement. Der zufriedene Mensch braucht das nicht, weil sein Gehirn ohnehin genug Drogen produziert und den entsprechenden Gemütszustand hervorruft. Nochmal zurück zu dieser Problematik mit den Leuten, die Drogen einwerfen, um noch mehr arbeiten zu können, weil die Gesellschaft es von ihnen erwartet oder das wirtschaftliche System. Wäre dann nicht ein Weg hin zur Zufriedenheit, auch bei Kindern, das Ganze etwas zu entschleunigen, Ansprüche zurückzuschrauben, das Ganze etwas gemütlicher angehen zu lassen und anzustreben, dass man ja 6 Stunden arbeitet.
Absolut, ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Ich glaube, was wir dringend bräuchten in vielen Bereichen, ist eine Entschleunigung. Wir haben also, wenn man sich anschaut, wie Burnout oder verschiedene andere Symptome explodieren in den letzten Jahren. Ich habe neulich eine Motorradtour gehabt mit meinem Freund und habe mit einem Kollegen dort gesprochen, was sich in seiner Arbeit verändert hat. Und er hat gesagt, er weiß es nicht genau, aber es ist unerträglich geworden. Es ist so ein subtiler Druck, den er nicht beschreiben kann und der wird immer ärger und wird immer ärger. Und ich glaube, dass hier Dinge passieren in unserer Umwelt, die wir zum Teil überhaupt nicht wahrnehmen oder bemerken. Und ich bin überzeugt davon, dass es Entschleunigung braucht beim Essen, bei allen, außer beim Motorradfahren, da bin ich anderer Meinung.
Im Rahmen der Verkehrsordnung.
Im Rahmen der Verkehrsordnung,
natürlich. Aber welche Mittel hat man denn zur Verfügung, diese Entschleunigung zu bewerkstelligen?
Es gibt zum Beispiel ein ganz interessantes Projekt in der Prävention, wo man den Schulweg wieder einführen will. Also meine Tochter zum Beispiel wird in der Früh mit dem Auto in die Schule geführt und wenn es aus ist, steht meine Frau mit dem Auto dort und sie steigt und fährt wieder heim. Was hier abhanden kommt, ist der Schulweg, das Geplaudere mit Freunden, dass einer dem anderen die Schultaschen in den Schnee haut und der muss dann suchen. Alle diese Dinge. Ja? Und hier, glaube ich, gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo wir uns überlegen müssten, wie wir diese Entschleunigung umsetzen können. Aber ich glaube, ich sage es nochmal, das beginnt beim Essen, ja, dass wir irgendwo in irgendwelche Fast-Food-Ketten schnell reingehen und dort schnell irgendwas runterwürgen, was nicht schmecken kann. Ja. Also in vielen Bereichen, glaube ich, bräuchte es auch Entschleunigung und unter anderem auch in der Arbeitswelt. Also ich sage es nochmal, dieses Beispiel, es ist eine unsolidarische Gesellschaft, wo die überlegt, wie ich von 14 auf 16 Stunden komme. Ja? Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, und vor allem junge Menschen, wir wissen das gerade jetzt in der Krise, die arbeitslos sind, die keine Arbeit haben. Also ich finde das absurd.
Mhm. Wobei natürlich die Problematik auftritt, dass junge Menschen, die keine Perspektive haben, auch dazu neigen, sich extremistischen Verbänden anzuschließen.
Richtig.
Gerade bei jungen Männern steht die Problematik. Wenn Sie das so schildern, wie der Einführung des Schulweges, wo die Kinder miteinander plappern, spielen und so weiter, dann hat man den Eindruck, diese Gesellschaft, die sich bei uns entwickelt hat, die behandelt Menschen schlicht und ergreifend nicht artgerecht.
Richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Nein, damit war auch meine grundsätzliche Frage, woher kommt es und wem nützt diese ganze Debatte? Ja? Also der Manager, der für irgendwie, für die Steigerung der Renditen an irgendwelche Aktionäre, die er noch nie gesehen hat, die er überhaupt nicht kennt, seine Arbeitskraft permanent steigern soll, das ist nicht artgerecht. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung.
Es gibt ja so Methoden wie zum Beispiel Meditation, Psychotherapie, Konzentrationstraining und so weiter, dass ja alles ohne Drogen funktioniert.
Nein, eben nicht.
Nein, aber was ich sagen will, ist es so, weil es der schwierigere Weg ist, wird er deswegen nicht genommen, weil es einfach jahrelange Auseinandersetzung mit dieser Geschichte geht? Ist es deswegen so, dass wir uns überlegen, na, wenn ich eine Pille nehmen kann und das sofort bekommen kann, warum soll ich mich jahrelang auf einen Kissen hinsetzen und darauf warten, dass sie erleuchtet wird?
Naja, in Zeiten von Fast Food muss alles schnell gehen. Ne? Wenn ich für das Essen keine Zeit mehr habe, für die Zubereitung und das gemeinsame Essen mit der Familie oder mit Freunden, warum soll es dann in der anderen Hinsicht langsam gehen? Sehr mühsam. Und da geht kostbare Zeit verloren, in der ich Geld verdienen könnte.
Was mir dazu einfällt, mir hat eine Bekannte in einiger Zeit, in welcher tollen Firma ihr Mann arbeitet. Sie haben jetzt also ein Wochenendseminar gehabt zum Thema Buddhismus oder irgendwas mit Meditation. Und das hat die Firma bezahlt. Was sie überhaupt nicht bemerkt hat, dass sie in ihrer Freizeit am Wochenende mit ihrem Mann bei einer Veranstaltung der Firma war. Das ist keine Arbeitszeit, sondern die Firma hat die ganze Familie übers Wochenende, das ist ja nicht viel Geld, das sie dafür bezahlt hat, die Identität mit der Firma, sogar der Frau hat man damit eigentlich toll erkauft. Und das sind hunderte Beispiele, wo ja auch die Firmen mittlerweile die Psychotherapie oder diese Methoden erkannt haben als Mittel für sich selber, für den eigenen Profit.
Ja. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren habe ich mich mal beworben bei einer Firma namens McKinsey und die hat dann auch Unterlagen zugeschickt, in denen unter anderem zu lesen war, Ihre Familie werden mehr und mehr die Menschen, mit denen Sie arbeiten. Corporate Identity. Herr Lagermann, ich würde ganz gerne mit Ihnen noch kurz diskutieren über eine Problematik, mit der Sie natürlich mehr oder weniger tagtäglich zu tun haben. Ich habe gestern Abend das, zweischneidige Vergnügen gehabt, mit einem Tenniskumpel zu diskutieren, der Drogenfahnder ist. Und dann angesprochen auf diese Gedanken von Mind-Doping und Enhancement, hat er sehr heftig reagiert, also sehr heftig und wirklich mit einem Tunnelblick, alles illegal, alles verboten, alles schlecht und gut, er ist dem Alkohol sehr zugeneigt, der Knabe. Wie steht es mit der Doppelmoral in der aktuellen Drogenpolitik? Das eine wird kriminalisiert und die Leute, die mit einem Gramm Haschisch erwischt werden, was weiß ich, werden bestraft und kriminalisiert und die Leute, die Komasaufen betreiben oder so, kommen vergleichsweise milde weg.
Ja, das ist sicher ein sehr schwieriges Problem, das auch die Drogenfahnder kennen. Also es gibt in Linz viele Drogenfahnder, die zu mir gesagt haben, wenn sie da einen 17-, 18-Jährigen abführen, weil er gekifft hat und da sagt, was willst du denn? Ich kiffe halt ab und zu was und du trinkst jeden Tag der Viertel Wein. Dann sagt der Drogenfahnder, er weiß eigentlich nicht, was er dagegen sagen soll. Ja, da gibt es auch solche Drogenfahnder, die da schon ein bisschen weiter sind in diesem Gedanken. Natürlich ist die Doppelmoral eine große, aber man darf sich ja nicht einbilden, dass die Drogengesetzgebung aufgrund gesundheitspolitischer Überlegungen entstanden ist. Die geht ja zurück auf den Völkerbund 1911, 1925, wo die ersten Gesetze sozusagen weltweit verabschiedet wurden, wo man so in diesen Kampf gegen die Drogen, nämlich gegen Substanzen, die man damals gesagt hat, die will man halt nicht haben, eröffnet hat. Aber das hat natürlich mit Rationalität wenig zu tun. Also wir wissen zum Beispiel, Sie sagen zu Recht, Mescalin ist eine Substanz, die nicht süchtig macht, die den Körper nicht groß schädigt. Während, wenn Sie Mescalin nehmen, dann sind Sie mit dem Strafgesetz bedroht. Das ist das Härteste, was der Rechtsstaat zur Verfügung hat. Wenn Sie sich vollkommen betrinken, ja, dann passiert überhaupt nichts. Also das heißt, natürlich ist es eine Doppelmoral, die spüren viele Jugendliche. Und wir wissen aber auch, dass viele Jugendliche sich wenig pfeifen darum, was erlaubt und was verboten ist. Also es gibt ja viele, viele Haschischkonsumenten in Österreich, viele Jugendliche oder auch zum Teil Erwachsene, wobei es eher junge Menschen sind. Und es werden keine, also es gibt Studien, die sagen, es werden 0,5% erwischt. Das heißt, die Chance, erwischt zu werden, ist ja mehr oder weniger nicht wirklich vorhanden.
Mhm. Ja, schon richtig. Trotzdem, der Punkt ist ja der, das eine ist legal, gut, ist verbunden mit Steuereinnahmen für den Staat, die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen. Andere Substanzen, die eigentlich harmloser wären, sind verboten. Ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft, in einer demokratischen, pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft nicht eigentlich ein Gebot, dass man den Bürgerinnen und Bürgern, die ja mündig sind und aufgeklärt und selbstbestimmt, es selbst überlässt, welche Bewusstseinszustände sie in ihren Köpfen herstellen wollen und welche Substanzen sie sich verabreichen wollen. Solange das Ganze natürlich nicht in eine Sucht abgleitet und in massiv schädigendes, selbstschädigendes Verhalten.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil grundsätzlich tendiere ich dazu, dass der Mensch dasselbe entscheiden muss. Das braucht aber Rahmenbedingungen. Zum Ersten muss es ein mündiger Mensch sein, der die Substanz kennt, der die Gefahren der Substanz kennt, der weiß, wie die wirken, wie die Gefahren liegen und so weiter. Es muss auch der Rahmen dafür da sein, ja, um dieses. Also grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Auf der anderen Seite ist die Frage, was soll der Staat tun? Er kann nicht sagen, der Herr Meier fährt super mit dem Auto, der darf da jetzt einen 70er durchfahren und die Frau Huber fährt schlecht mit dem Auto, die darf nur 30 fahren, sondern er braucht ein Schild, das er hinstellt und sagt, da ist 50. Und das ist für den einen, nur als Beispiel, zu langsam, für den anderen zu schnell. Also das ist einfach eine Notwendigkeit in jeder Drogenpolitik, dass Drogenpolitik gewisse Substanzen bannt. Die Frage ist, welche sind es? Die Frage ist, ist diese Entscheidung, die da vor 100 Jahren gefällt wurde, die richtige? Aber grundsätzlich führt wahrscheinlich kein Weg vorbei an einer allgemein gültigen Entscheidung, wo der Staat nicht sagen kann, du bist ein mündiger Bürger, du hast dich informiert, du darfst das nehmen, du bist nicht informiert, du darfst das nicht nehmen. Also wie soll der Staat mit dieser Frage umgehen?
Ja, das ist genau der Gedanke von Thomas Metzinger. Menschen dürfen dann Auto fahren, wenn sie einen Führerschein gemacht haben. Und diese Idee vom LSD-Führerschein läuft ja genau darauf hinaus, dass Leute eine entsprechende Ausbildung machten, eine Prüfung ablegen und dann diesen Führerschein erhalten, der sie berechtigt, in einem begrenzten Zeitraum Substanzen einzunehmen. Dieser Führerschein kann auch wieder entzogen werden, nach seinem Konzept, wenn man nämlich des Missbrauchs überführt wird und so weiter. Wäre das nicht eine Parallele zum Autofahren?
Also ich habe gegen den LSD-Führerschein eigentlich überhaupt nichts. Nur wenn einer fähig ist, diesen LSD-Führerschein zu machen, dann ist er auch fähig, LSD zu nehmen, ohne dass er erwischt wird. Ganz einfach. Also das heißt, die Frage ist, ich meine, ich habe das gelesen, ja, da gibt es relativ hohe Maßnahmen, die dazu führen, dass er den LSD-Führerschein bekommt. Ich kann mir das praktisch nicht vorstellen, weil derjenige aufgeklärte Mensch, der LSD nehmen will, das sich auch so besorgen wird. Und wenn er aufgeklärt ist, wird nichts passieren und bei dem anderen passiert aber was.
Darf ich kurz, weil ich glaube, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo wir vielleicht auch unsere Gästen Fragen stellen lassen dürfen. Mhm. Ich würde aber gerne, bevor wir da drüben ist eine Frage, Beatrix, da drüben ist eine. Aber bevor das losgeht, gibt es noch einen Punkt oder so ein Themenfeld, das mich auch noch interessiert, das wir noch gar nicht behandelt haben, nämlich sollte wirklich keine Nebenwirkung vorhanden sein, sollte wirklich jeder Zugang zu diesen Drogen haben, was passiert eigentlich, wenn plötzlich irgendjemand bestimmt, sie wieder wegzunehmen? Also in was für ein Loch fällt man dann oder was passiert oder wer hat dann wirklich diese Macht über einen und wo ist die Willensfreiheit oder die Entscheidung, die jeder selbst hat, das nehmen zu dürfen? Wenn man mal schon so weit ist, dass man das wirklich oder vielleicht nicht als Nebenwirkung eine Abhängigkeit ist, aber man fühlt sich ja besser und allein schon das reicht doch aus, dass wir uns wünschen, diese oder jene Pille zu nehmen.
Ja, aber der Gegeneinwand der Neurowissenschaftler ist der, genau das passiert doch in unserem Organismus. Ja. Es hängt der Hormonzustand in unserem Gehirn und damit unser Befinden, unser emotionales Befinden hängt vom Drogencocktail in unserem Kopf und in unserem Darm ab. Ich kann das zum Beispiel steuern durch einen Ernährungswechsel. Durch eine entsprechende gezielte Ernährung nehme ich Substanzen zu mir, die mein Darm erkennt, das ist Datenerhebung, und dann sagt, geile Sache, Serotonin, komm. und man fühlt sich gut.
Aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert länger.
Klar, das geht nicht von heute auf morgen, es dauert länger. Der Gedanke ist der, genau das ist in unserem Körper der Fall. Das Gehirn ist ein Drogenjunkie und fühlt sich dann gut, also das Subjekt fühlt sich dann gut, wenn der Cocktail passt.
Das ist mir schon klar, aber was ist zum Beispiel, mir wird es entzogen. Zum Beispiel, ich habe jetzt vorher noch die Möglichkeit, irgendwie die Regierung sagt so, ich darf jetzt. Und jetzt auf einmal gibt es einen Wechsel und ich darf plötzlich nicht mehr. Natürlich würde der Drogenhandel steigen, aber welche Macht besitzt eigentlich diese Regierung oder welche Form auch immer, die mir sagt, ich darf oder ich darf nicht?
Naja, nehmen wir als Beispiel die Prohibition in Amerika, als Alkohol verboten wurde. Was passierte, weiß jeder. Ja. Illegalisierung, Kriminalisierung, der Schwarzmarkt explodiert und so weiter und Alkohol wird weiter konsumiert. Und es geht hier um Substanzen, etwa bei Thomas Metzinger, die nachweislich nicht giftig sind, die nicht gesundheitsschädigend sind, in entsprechender Dosierung genommen und die nicht abhängig machen. Sodass es von daher kein großes Problem wäre, wenn eine Regierung sagt, das wird jetzt verboten, die Substanz. Zumal bereits am nächsten Tag die Alternative auf dem Markt wäre.
Also was für mich dazu kommt, ist die Frage, ist der Mensch in seiner Entscheidung so frei zu sagen, ich nehme das oder ich nehme das nicht? Oder würde dann nicht so ein Druck entstehen, dass der es nicht nimmt, ja leistungsmäßig schwächer ist? Das heißt, er müsste das dann eigentlich nehmen, weil der andere nimmt es auch. Es hat auch was mit Fairness ein bisschen zu tun, wo wenn 10% der amerikanischen Studenten mit Mind-Doping in Prüfungen gehen, wo man weiß, dass eben nur ein gewisser Prozentsatz diese Studienplätze bekommen und der andere nicht. Das heißt, es sind einfach sehr viele Fragen, nämlich nach der Freiheit des Menschen. Also wenn ich manchmal herumschaue und sehe diese 70-jährigen Zombies, die ausschauen wie 45, braun gebrannt und nach drei Operationen und Gärten schlank, dass man von hinten fast noch pfeifen möchte. Und, also wo ich mir dann wirklich denke, haben die das aus freien Stücken gemacht, aus freiem Willen? Oder ist nicht dahinter eine riesen Industrie, die ihnen sagt, ihr müsst immer jung bleiben, ihr müsst immer schön sein, immer braun gebrannt, immer schlank und deswegen auch Stecken und Schuhe und 100.000 Dinge verkauft? Also wie weit ist diese Freiheit denn da bei dieser Einnahme der Substanzen? Das ist für mich eine sehr offene und sehr, sehr, sehr wesentliche Frage.
Also wenn wir das Fass freier Wille jetzt aufmachen, dann reden wir noch mindestens zwei Stunden weiter.
Vielleicht die Frage von uns.
Ja, als Verwaltungsmagistratsjurist, der seit 10 Tagen in Pension ist, wundere ich mich über diese Diskussionsbeiträge der zwei Herren und frage mich, wo sind wir denn da? Das ist ja mit der Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmend. Wenn also wegen Haschisch und Heroin auf der einen Seite dann gesagt wird, ja, wie ist es denn mit Alkohol und Nikotin, mit den legalen Drogen, bitte schön, diese beiden legalen Drogen werden doch von Jahr zu Jahr mehr kriminalisiert. Wir leben doch in Österreich und ich lebe in Wien und wir haben damit gerade in der Verwaltung damit zu tun, dass wir jetzt sozusagen die Aufgabe haben, jedes Wirtshaus anzuschauen, ob es genügend Nichtraucherplätze gibt. Es wird das Rauchen immer mehr kriminalisiert. Ich selber bin Nichtraucher, ja, aber kein Fanatischer. Es wird also das Rauchen kriminalisiert. Der Alkohol wird kriminalisiert. Das ist ja nicht wahr, dass man sich fast zu Tode saufen darf. Wenn Sie ans Autofahren denken, da werden ja die Promillezahlen immer mehr heruntergesetzt, was meiner Meinung nach ein Unsinn ist, ein realer, aber wir haben es zu exekutieren. Ja. Es werden also wahnsinnig viele Sachen juristisch und psychologisch und verwaltungstechnisch herangezogen, wenn man irgendjemand erwischt wird mit, weiß ich, 0,8 Promille. Also wir leben ja in einer Zeit, wo diese Freiheit immer mehr eingeschränkt wird. Und jetzt kommt man daher und will die Glücksspielen auf der anderen Seite jetzt auf den Markt werfen und die Leute mit den Glücksspielen, und das ist meiner Meinung nach wirklich die Pharmaindustrie und nicht irgendwelche einzelnen Wissenschaftler oder liberale Politiker, die sagen, wir sind halt freiheitlich und in der freien Gesellschaft darf man nehmen, was man will. Und jetzt kommt die Pharmaindustrie und verbreitet jetzt solche Lügen, wie die Pillen sind nicht süchtig machend. Also ich möchte eine Glückspille sehen, die nicht süchtig machend ist. Sie ist es vielleicht nicht somatisch, nicht körperlich. Aber psychisch sind ja diese Glücksmacherpillen erst recht süchtig machend. Denn wenn ich eine Pille habe, die eben, wo ich nicht warten muss, dass die gesunde Nahrung den gesunden Körper dann schafft, sondern wenn ich eine Pille einwerfen kann und in einigen Stunden nicht verwirkt die dann so, dass ich dann eben ein Glücksgefühl habe, Nur dann möchte ich sehen, wie ich dann beieinander bin, wenn man mir diese Glücksspielen wieder nimmt. Also auf der einen Seite die legalen Drogen, die wir seit Jahrtausenden bei uns oder seit Jahrhunderten haben und bei uns sozialisiert sind, die werden immer unmöglicher gemacht, alles wird immer strenger und puritanischer. Und auf der anderen Seite will man aus welchen Gründen auch immer jetzt noch die Glücksspielen auf den Markt werfen, wo meiner Meinung nach die Menschen noch abhängiger werden, nämlich abhängiger von anderen. Also von einer Freiheit des Menschen ist da nichts mehr zu sehen. Danke.
Also ich möchte kurz darauf antworten, weil ich nicht glaube, also dass die legalen Drogen in den illegalen Bereich abgedrängt werden. Vor zwei Tagen ist in den Nachrichten gestanden, dass ein betrunkener Autofahrer einen 41-jährigen Motorradfahrer übersehen hat und der tot ist und sein 28-jähriger Sohn schwer verletzt ist. Also da haben wir noch einiges zu tun im Bereich Alkohol und auch Nikotin. Da sind wir weit weg davon, also diesen Leuten Probleme zu machen. Das ist, glaube ich, muss man da schon erwähnen. Und das Zweite ist, man kann auch die Substanzen nicht vergleichen. Also nur mal, Nikotin ist eine Droge, die ähnlich wie Heroin innerhalb kürzester Zeit eine schwere Abhängigkeit macht. Und nicht alle Substanzen, da möchte ich Ihnen recht geben, und die Gehirnforschung hat sicher Substanzen, die eben nicht so schnell süchtig machen, machen im gleichen Ausmaß süchtig.
Wie viel passiert denn mittlerweile, Moment bitte, wie viel, die USA verschreibt ja mittlerweile mehr Antidepressiva, als an sich diagnostizierte Depressive vorhanden sind. Das heißt, wohin, die Entwicklung ist ja eigentlich schon da, wenn ich das richtig verstehe. Wir sind ja noch gar nicht so weit, wir sind ja nicht weit davon entfernt, sondern wir stecken ja schon mittendrin.
Also ich habe ja gesagt, ein Kampf zwischen Tabakindustrie und Pharmaindustrie, und die Pharmaindustrie hat im Moment die besseren Karten. Man muss das so sehen.
Die Entwicklung findet de facto statt. Und ich habe gestern mit Studierenden diskutiert, auch über die Thematik Ritalin zum Beispiel. Und einige sind der Meinung gewesen, warum soll ich das nicht einwerfen, wenn es meine Startposition, meine Chancen verbessert. Und andere argumentieren dann, ja, wieso soll ich der Blöde sein, der darauf verzichtet und den anderen hinterher hechle, weil der einfach fitter ist, länger lernen kann. Also bin ich mehr oder weniger gezwungen, das auch einzunehmen. Es gibt einen wunderschönen Asterix-Band, Asterix bei den Olympischen Spielen, den kennen vielleicht einige, und da geht es auch um dieses Thema Doping. Ja? Und in der letzten Einstellung rennen dann alle Läufer gleich schnell, viel schneller als normalerweise ein Mensch laufen könnte. Und Asterix hatscht hinterher. Aber es wird nachgewiesen, dass alle gleichermaßen gedopt sind, sich alle auf das gleiche Level gedopt haben. Ja? Und Asterix gewinnt die Goldmedaille, ne, weil er nicht gedopt ist. Aber der Prozess läuft in diese Richtung, dass alle sich auf einem höheren Niveau wieder einpendeln und höhere Dosen nehmen oder andere Substanzen, die noch leistungsfähiger machen. Ja, und das ist natürlich ein Teufelskreis.
Wobei, das ist, glaube ich, abhängig davon, was der Körper an sich schon von vornherein mitbringt, oder?
Ja, ja, klar, gut.
Also, das heißt, da gibt es ja auch Unterschiede. Bei diesen Substanzen, Main-Topic-Substanzen, gibt es aber unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt Studien, die sagen, dass kurzfristig zwar eine erhöhte Leistungssteigerung vorhanden ist, längerfristig aber nicht, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man auch mutmaßt, dass bei Befragungen sagen diese Leute, ich habe mich so toll gefühlt, ich bin so gut. Und bei objektiven Tests oft gar nicht viel besser waren. Also die Frage, ob sie nicht auch die Persönlichkeit auf Dauer verändern. Und hier sind noch einfach sehr viele Fragen offen. Ja.
Da hinten ist eine Frage.
Bitte, gemäß der Statistiken soll der Bierkonsum in Tschechien so ziemlich an der europäischen Spitze stehen. Tschechien hat aber, so wie andere im Allgemeinen im Osten angrenzende, also im Osten an Österreich angrenzende Staaten, die 0,0 Promille-Grenze beim Autofahren eingeführt. Weiß jemand, wie sich das ausgewirkt hat, ob es in Tschechien seither weniger Unfälle gibt, trotz sehr hohem Bierkonsum, und ist das vielleicht auch eine Frage der vor 20 Jahren von den Tschechen neu gewonnenen Freiheit, dass sie sich halt da vermehrt Drogen, wenn man den Alkohol dazu zählt, zuwenden?
Weiß das jemand
von? Also Statistiken kenne ich gar keine.
Ja. In Tschechien nimmt es aber ab.
Was nimmt ab?
Haben immer mehr Bier,
Die Tschechen, bitte, haben immer mehr, die waren immer führend im Bier trinken. Und ich glaube, in der kommunistischen Zeit war also der Alkoholkonsum in Osteuropa und vor allem in Russland, in der Sowjetunion, mit Wodka und so weiter, noch viel stärker. Die Tschechen sind auch jetzt noch führend im Bierkonsum, aber sie haben nicht zugenommen mit dem Bierkonsum. Ne? Das ist das
Wesentliche. Ich weiß nur, dass Österreich an zweiter Stelle liegt.
Hier ist eine Frage. Ich möchte eigentlich noch einmal auf das Ritalin zurückkommen. Und zwar, was Erwachsene machen, machen sie irgendwo mit ihrem eigenen Einverständnis. Aber wenn man das Kindern gibt, wie weit weiß man, wie die Entwicklung eines Kindes vonstatten geht unter Ritalin? Und da finde ich, müsste man alles machen, um solchen Kindern zu helfen, weil es auch ein großer Fehler ist, wenn ein Kind das Gefühl hat, wenn ich eine Pille kriege, ja, dann geht alles, dann kann ich alles machen.
Ja, bin ich völlig Ihrer Meinung. Also der Einsatz von Ritalin über bestimmte Krankheitsbilder hinaus ist hochproblematisch. Zumal es natürlich keine Langzeitstudien gibt, wie sich Ritalin über lange Zeit genommen tatsächlich auswirkt. Ja, das ist ein Riesenproblem.
Also ich vermute auch ganz stark, dass ja nicht jedes Kind, das Ritalin bekommt, wirklich eine große Störung hat. Ja, es gibt ja viele Ärzte, die nicht nur Heiler sind, sondern auch Wunscherfüller. Und wenn die gestresste Mutter und der gestresste Vater, die sonst keine Zeit haben für das Kind, ja, der Meinung sind, das Kind ist hyperaktiv, dann gibt man halt Ritalin her. Ich kann mir das nicht anders erklären, wie es diese Steigerungen von 500% in den letzten 10 Jahren sonst gibt.
Ja, da denke ich eher, dass es auch der Ehrgeiz vieler Eltern ist, weil bekannt wurde, dass Ritalin eben nicht nur dieses ADHS-Syndrom etwas mäßigt, sondern dass es die Aufmerksamkeitsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit steigert. Und da hakt man dann ein und sagt, Leistung, wow, aus meinem Durchschnittskind kann ein Wunderkind werden. Das sind diese Fantasien.
Gestern haben wir einen Film gesehen, Super Size Me. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist eine Dokumentation über das Essen von McDonald's, also Fast Food und so weiter. Und da war ein Bereich dabei, da ging es darum, dass das Schulessen in der Schule. Und eine Schule wurde genannt, die sich speziell mit verhaltensauffälligen Schülern auseinandersetzt und die begonnen haben, das Essen zu ändern. Also es gibt wirklich gutes Essen dort und so weiter. Und automatisch sind die Kinder ruhiger und konzentrierter geworden. Das heißt also auch an der Ernährung, was du ja auch vorher sagtest, dass alles irgendwie auch über den Darm geht. Allein dadurch könnte man wahrscheinlich schon viel regulieren.
Selbstverständlich. Aber wer kocht denn noch in unseren Gesellschaften?
Mhm. Hier hinten noch?
Ja.
Karin?
Ich habe eine Frage, und zwar zur Sucht. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, das Suchtverhalten von Menschen. Gibt es Leute, die mehr dazu veranlagt sind oder weniger dazu veranlagt sind, süchtig zu werden, abhängig zu werden?
Also, man spricht in der Sucht häufig von Komorbidität, das heißt, dass häufig ein anderes Leiden, unter Anführungszeichen, noch vorhanden ist. Das heißt, anfällig sind sicher Menschen, die, ich würde es einmal so allgemein beschreiben, größere Probleme haben. Ja, das heißt, psychische Probleme, Ängste oder Depressionen, andere Zustände, weil sie dann natürlich geneigt sind oder weil dann die Gefahr besteht, dass sie die Substanz, die sie zu sich nehmen, dass die Funktion für sie bekommt, nämlich quasi wie ein Medikament, also ein Heilmittel. Ja. Während der, und das ist unsere Theorie in der Prävention, derjenige, der glücklich ist oder zufrieden ist, gar kein Interesse hat, dass er 10 Bier trinkt, weil dann spürt er gar nicht mehr, wie schön das Leben ist oder wie nett seine Kollegen und Freunde sind. Ja. Das heißt also, grundsätzlich sind Menschen anfälliger, die Defizite haben, um das allgemein darzustellen. Jetzt werden Sie sagen, ja, wer hat darin noch keine Defizite? Natürlich haben wir alle Defizite, aber manche Menschen haben so massive Defizite, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu bewerkstelligen und dann halt mit irgendwelchen Substanzen kurzfristig erleben, aha, das geht, wenn ich Heroin nehme oder wenn ich Kokain nehme, dann ist diese Schüchternheit, die ich sonst drauf habe, plötzlich weg. Auf Dauer beginnt natürlich ein Teufelskreis.
Wir haben jetzt 2 Fragen, die erste ist da hinten und dann gibt es da noch eine.
Wo verorten Sie denn in der Praxis, also in Ihrer alltäglichen Berufserfahrung, den Unterschied zwischen Treatment und Enhancement, zwischen Gesundheit und Krankheit oder Normalität und Defizienz? Das ist ja ein Kontinuum. Es ist gar nicht so leicht festzustellen heutzutage, wer krank ist und medikamentiert werden sollte und wer vielleicht nur dieser Modeerscheinung nachläuft.
Ist die Frage mich, oder? Also wir haben, also erstmal muss ich sagen, in der Prävention haben wir keine Kranken, wir sind also eine Fortbildungseinrichtung für Lehrer und andere Leute, wir arbeiten nicht mit Suchtkranken, aber ich gebe Ihnen recht, das ist natürlich ein Kontinuum, wie Sie schon sehr richtig gesagt haben. Und genau das ist auch meine Kritik, dass ich den Eindruck habe, dass hier eine mit diesen Pillen eine Hype auch losgetreten worden ist über die Medien zum Teil. Also ich habe gelesen, von 25% steht zum Teil in Zeitungen, die das verwenden, was bei Weitem nicht stimmt. Also das heißt, noch einmal die Frage, wem dient es, wem dient die ganze Diskussion? Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
Sollten wir nicht wieder lernen, genießen zu können?
Absolut.
Dazu braucht man Zeit. Und es gibt so viele Sachen, auch Lebensmittel, die genauso diese Hormone aktivieren im Gehirn. Also ich spreche von Schokolade oder was immer. Wir haben alle normierte Menschen. Jeder muss genau einem bestimmten Vorbild entsprechen. Und die Industrie will das so, die Mode will das so. Und wir vergessen eigentlich ganz darauf, zu dem ganz Normalen zurückzufinden, dass wir wirklich genießen. Wir machen viel Reklame jetzt schon im Genussland, Oberösterreich und was immer. Aber genießen selbst, ich glaube, das haben wir verlernt.
Das
tut mir sehr leid.
Was Sie ansprechen, Genusstraining sind ein wichtiger Teil der Suchtprävention und das Genießen lernen. Also es gibt so den Satz, wer genießen gelernt hat und wer das kann, der wird nicht süchtig. Und ich persönlich bin davon überzeugt. Ich war Motorradfahren mit Freunden und wir haben da eine Nacht in der Südsteiermark verbracht und es ist die Frage, warum kann ich nicht auch Drogen genießen? Wir haben dort Alkohol getrunken und es war eine wunderbare Nacht. Aber sowas hat man nicht jeden Tag. Das sind wir genau dort, wo es geheißen hat, die Götter küssen einen nicht täglich, sondern das sind ab und zu Momente. Und das kann auch mit Alkohol verbunden sein, das ist kein Problem. Das Problem beginnt ja dann, wenn man nicht genießen kann, dann missbrauche ich ja die Substanz. Das ist der Unterschied. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Genießen lernen ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Aspekte für ein gesundes Leben oder gelingendes Leben.
Sie rennen natürlich bei mir auch offene Türen ein. Ich habe am vergangenen Wochenende ein Blog-Seminar gemacht mit Studierenden der Uni Passau und einem Studenten aus Dresden zum Thema Ethik der Ernährung in einem wunderschönen Haus. Wir haben das Ganze theoretisch, philosophiegeschichtlich aufbereitet und auch aktuell Studien diskutiert. Und der Clou war aber, dass ich mit den Studierenden alle Mahlzeiten selbst zubereitet habe. Wir haben gemeinsam gekocht, wir haben gemeinsam gegessen, gemeinsam genossen und auch gemeinsam wieder abgewaschen. Und das war für die Studierenden, jedenfalls nach dem Feedback, das ich am Ende gekriegt habe, eine tolle Erfahrung, ein großartiges Erlebnis, das wirklich unter die Haut geht. Und ich hoffe, es nachhaltige Wirkung haben wird für die Leute. Genießen ist ein Schlüssel, ja.
Was Sie sagten, wie ein Vogel, das Glück wie ein Vogel. In einem Buch über Buddhismus habe ich gelesen, Glück ist erlernbar. Das war für mich sozusagen so ein Moment, so ein Aha-Erlebnis, weil ich ja auch dachte, Glück, das kommt mal, dann geht's wieder und man hat halt Glück gehabt, dass das mal zu einem gekommen ist. Wenn aber Glück erlernbar ist, dann ist es etwas, dem wir nachgehen können. Wie sehen Sie das?
Es gibt viele, gerade in den Neurowissenschaften, viele mittlerweile halb oder zum Teil schon bekannte Gruppierungen, das Züricher Ressourcenmodell zum Beispiel, wo viele Leute herkommen und sagen, diese Frage stellen, wie ist es erlernbar und wie kann ich es erlernen? Wir wissen, dass wir durch Körperhaltungen, durch Bewegungen, durch Ernährung, durch viele Dinge dieses Glück zustande bringen können. Ich habe in der Schweiz einen sehr interessanten Versuch da mitbekommen, wo ein Cartoon von Testpersonen gelesen wurde und dann die Frage gestellt wurde, ist der Cartoon lustig oder ist er nicht lustig? Und die eine Gruppierung hat einen Bleistift zwischen die Zähne nehmen müssen, dadurch ist der Lachmuskel automatisch angespannt und die andere Gruppe hat ihn zwischen die Lippen nehmen müssen, dadurch hängt der Lachmuskel runter. Und die Gruppe, die ihn zwischen den Zähnen hatte, war überwiegend der Meinung, ist ein unglaublich lustiger Cartoon. Und die andere Gruppe war der Meinung, na, der ist eher langweilig, der Cartoon. Also das heißt, wir wissen heute sogar, dass körperliche Betätigungen, gewisse Dinge uns dazu verhelfen, dieses Glück zu bekommen. Und da ist halt die Frage, da sind wir wieder beim Genießen, muss das dauernd passieren und in welcher Dosis mache ich diese Dinge?
Jetzt haben wir drei Fragen da hinten, vielleicht eine nach dem anderen.
Es geht ja um die intelligente Drogenpolitik auch. Vielleicht nochmal zurück auf diesen ersten Aspekt, der Verbot von Haschisch-Marihuana zum Beispiel ist ja zusammengefallen damit, dass die Amerikaner damals die Baumwollindustrie stärken wollten und Hanf ist ja eine alte Kulturpflanze, die ja auch in vielerlei Hinsicht verwendet wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel Wilhelm Busch liest, der Großvater mit dem Knast an der Pfeife, das handelte sich ja im Prinzip um Hanf. Das heißt, in dem Fall sind jetzt wirtschaftliche Interessen gewesen, die über politische Interessen zu diesem Verbot geführt haben. Von etwas, was eigentlich in der Gesellschaft verankert war. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier die Indianer, die sehr wohl erkannt haben, dass diese Drogen positive Wirkungen haben können, aber so schlau waren sie, in einen gesellschaftlich-rituellen Kontext zu verpacken, um eben Missbrauch auszuschließen. Jetzt leben wir in einer Zeit und einer Gesellschaft, die diesen rituellen gesellschaftlichen Kontext zunehmend weniger kennt. Das heißt, dass man nicht eben zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge tut oder isst oder nicht isst, Fastenzeit, aber auch sich betrinkt oder nüchtern bleiben muss oder sowas. Und auf der anderen Seite von einer Zeit, die immer mehr von wirtschaftlich-politischen Interessen auch bestimmt wird. Gibt es jetzt aus Ihrer Erfahrung als Philosoph, als jemand, der in der Drogenfront kämpfen muss sozusagen oder dort, die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, dass die Politik und die Wirtschaft sich auf die, das Wesen des Menschen, die Bedürfnisse des Menschen zurückbesinnen über die Erfahrungen? Oder wird das jetzt alles derartig überrollt, dass es erst viel schlechter werden muss, bevor es besser werden kann?
Puh. Ja, die Frage muss ich persönlich beantworten, weil es natürlich keine allgemeingültige Beantwortung dieser Frage gibt. Meine persönliche Einschätzung ist die, da stimme ich Ihnen völlig zu, dass diese Drogenproblematik damit zusammenhängt, dass sich viele Strukturen auflösen, gerade auch unter Globalisierungsbedingungen, Strukturen auflösen, Gewohnheiten, Rituale und so weiter verschwinden und damit auch Orientierungssicherheit verloren geht bei vielen Menschen. Und wo die Orientierungssicherheit verloren geht, treten unter anderem diffuse Ängste auf, dieses Gefühl bedroht zu sein durch unkontrollierbare äußere Umstände und dass es Menschen sind, die genau in diesen Krisen stecken, die, das hat Herr Lagemann vorhin schon angedeutet, eher dazu neigen, in die Droge zu flüchten, um sich dort eben Heilung, Trost, Sonstiges zu holen. Und ich befürchte, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise, die auch bei weitem nicht überstanden ist, dass die Entwicklung einstweilen eher noch negativ ist. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und es wäre sinnvoll, das hat der Herr vorhin angedeutet, zum Beispiel über den Faktor Genuss, gemeinschaftlicher Genuss. Herr Lagemann hat es vorhin gesagt, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder den Schulweg haben, miteinander plappern, miteinander spielen, man zusammensitzt, gemeinsam isst, sich Zeit nimmt und so weiter. Das wären natürlich sinnvolle und gute Maßnahmen, um die ganze Problematik abzumildern. Und gar nicht den Bedarf aufkommen zu lassen, dass ich jetzt mich in die Droge flüchten muss. Wir leben nicht artgerecht.
Ein bisschen ritualisieren.
Herr Lagemann, haben Sie noch?
Nein, ich kann Ihnen nur beipflichten. Wir leben nicht artgerecht, aber wir müssen, und das ist der Versuch in der Prävention, und wir haben in Oberösterreich mit dem Institut Suchtprävention eine Einrichtung, die in Österreich die größte ist und die da halbwegs was bewirken kann, auch die Aufgabe oder immer wieder dieses Ziel, die Menschen zu konfrontieren mit dem, wie sie leben, wie sie ihre Kinder erziehen, wie viel Zeit sie für ihre Kinder haben, welche Werte sie ihnen mitgeben, wie sie selber mit Substanzen hantieren. Es macht einen Unterschied, ob ich heute ein Glas Wein trinke und sage, ich genieße das und stoße mit dir an, oder ob ich sage, mein Chef, dieser furchtbare Mensch, und schiebt mir einen Doppelliter hinein. Also das heißt, in diesen Bildern sind die Unterschiede vorhanden. Und da ist es unsere Aufgabe, sozusagen, den Menschen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, wieder zu sagen, nicht die Drogen sind das Schlechte. Ich glaube, wir fokussieren immer zu sehr die Substanzen, der Alkohol und Haschisch, und das ist das Problem, sondern wie wir mit diesen Dingen tun. Schon Goethe hat gesagt, nicht die Dinge an sich sind gut oder schlecht. Das ist die Frage, was wir damit machen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach besser überlegen, wie wir diese Dinge in unser Leben so integrieren, dass sie uns nicht schaden, sondern dass wir sie genießen können. Und es gibt nichts einzuwenden gegen jemanden, der Achtel Wein genießt oder halbe Bier. Es gibt viel zu einzuwenden gegen Menschen, die versuchen, mit mehreren Achteln oder vielen Bieren ihr Leben in den Griff zu bekommen und es dann nicht bekommen. Das ist eigentlich das Problem. Das heißt, es geht darum, dass wir uns anschauen, wie wir leben, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir unsere Kinder erziehen. Und dort möchte die Prävention eigentlich die hauptsächliche Arbeit leisten.
Hier ist eine Frage.
Ich habe beruflich mit Drogen zu tun und bin sehr erschrocken, wie viele Menschen Serotonin-Wiederaufnahme nehmen, wie viele Kinder Ritalin nehmen. Und weil Sie sagen, artgerechtes Leben wiederherstellen, das hat mir sehr gut gefallen, dieser Weg der Kinder zur Schule. Meiner Meinung nach geht es auch sehr viel um Bewegung. Ernährung ist sehr wichtig, aber Bewegung auch. Wenn sich viele Kinder mehr bewegen würden, wären sie sich von der Schule nach Hause schon austoben könnten, ihre Aggressionen abbauen könnten, dadurch, dass sie eine halbe Stunde zu Fuß nach Hause gingen, wären viele Probleme behoben. Und ich selbst bin auch abhängig von einer Droge und das ist Sport. Und ich weiß, wie gut Bewegung tut und wie sehr einem das fehlt, wenn man es einmal nicht mehr hat. Und Sport kostet nichts. Sport wäre zum Beispiel meine Frage in der Suchtprävention. Ist es ein Thema, dass Sie Süchtigen auch irgendwie zur Bewegung verhelfen und dass Sie vielleicht Sport mehr fördern? Also Bewegung und Ernährung ist sicher eine ganz wichtige Sache und es fühlt sich wirklich sehr gut an und wäre vielleicht ein Ansatz auch in der Politik.
Bewegung und Ernährung sind häufig Teil von präventiven Projekten in Schulen, wo, wie der Kollege das gesagt hat, auch gemeinsam gefrühstückt wird mit dem Lehrer, also solche Dinge passieren. Wobei natürlich der Satz Sport statt Drogen wahrscheinlich der dämlichste ist, den ich hier gehört habe. Also das hat mit dem nichts zu tun. Ja. Aber Bewegung wird da natürlich gefördert. Was ich schon erwähnen möchte, ist, dass wir ja nicht die Kinder und die Jugendlichen, die Süchtigen sind, sondern die Erwachsenen. Ja. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, wo die Unfallchirurgen ein Screening machen bei den Patienten, die sie reinbekommen, und wie viel Prozent der Erwachsenen auf Benzodiazepinen sind, also ein Schlafenberuhigungsmittel, das extrem verbreitet ist, weil die Leute zum Teil nicht mehr schlafen können, weil der Druck in den Firmen oft so groß ist, dass sie dann was brauchen. Das heißt, Sucht zieht sich ja quer durch die Gesellschaft, egal bei wo man schaut, in welcher Schicht und so weiter. Und es sind natürlich in erster Linie die Erwachsenen, wo sich die Kinder und Jugendlichen das Vorbild nehmen.
Ich möchte neurophysiologisch was ergänzen zu Ihrem Gedanken, dass Sie selbst von einer Droge abhängig sind, nämlich Sport. Der Sport ist eigentlich nicht die Droge. Was Sie aber erreichen durch den Sport, ist, dass in Ihrem Gehirn entsprechende Serotoninmengen freigesetzt werden. Das gesamte Belohnungssystem des präfrontalen Kortex in Verbindung mit dem limbischen System belohnt Sie dafür, für diese körperliche Anstrengung. Das ist artgerecht. Es ist so. Wir sind genetisch identisch mit unseren Vorfahren vor 30.000, 40.000 Jahren, die unter völlig anderen Lebensbedingungen lebten und die für körperliche Anstrengung von ihrem Gehirn belohnt wurden. Ja? Die fühlen sich gut, die finden sich gut drauf. Und das passiert uns heute genauso. Das wäre natürlich die natürlichere Variante, den Drogenhaushalt in Ordnung zu bringen. Was wird in den Schulen gemacht, wenn irgendwo gestrichen wird, dann beim Sport, bei der Kunsterziehung, bei der Musik? Schwachsinn.
Ich habe gestern im Film auch gehört, dass es nur mehr einen Staat in Amerika gibt, wo Sport Pflicht ist. Alle anderen, dort gibt es das gar nicht mehr. Ich meine, in Österreich ist es ja Gott sei Dank noch besser. Aber es ist auch bezeichnend dafür, wohin das Ganze tendiert.
Natürlich.
Es gibt hier eine Frage und später dann da.
Also ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Es gäbe so vieles da anzuregen. Was mir in Österreich immer auffällt, ist, es gibt halt so eine ganz klassische Sicht, Perspektive auf Drogen. Das wird wahrscheinlich überall so sein. Das eine ist eben sozusagen zu sagen, naja, es gibt kulturell verankerte Dinge, wie Alkohol zum Beispiel. Dass Haschisch zum Beispiel kulturell integriert war und da verdrängt wurde, wird einfach vergessen. Und dann wird gesagt, ja, mach doch Sport. Das ist schön, ich finde das prinzipiell auch unterstützenswert. Aber was unterschätzt wird, ist, dass es einfach Leute gibt, die eben sehr Sport mögen und dadurch einen Vorteil haben. Und andere Leute das vielleicht nicht so haben, weil sie vielleicht Bewegungsmangel haben oder was auch immer. Aber ein Aspekt, den es bei der Droge auch gibt, ist ja an sich der, dass man wirklich etwas erleben kann, was normalerweise nicht möglich ist. Und das ist ein Aspekt, der einfach auch zu wenig betrachtet wird, dass der Mensch auch die Neigung dazu hat, sozusagen Dinge größer wahrnehmen zu wollen, als sie vielleicht sind. Und ich denke eben, der Schlüssel dazu ist, dass es nicht der Alltag sein darf, wenn es passiert, sondern man muss sich eben bestimmte Momente freiräumen und dann darf man eigentlich meines Erachtens alles tun, solange man andere nicht gefährdet. Gut, das wollte ich nur mal als Statement sagen. Und das Zweite, was mich sehr interessieren würde, ist, weil Sie erwähnt haben, Zufriedenheit als großer Schlüssel. Viele, viele Alpdrücke, glaube ich, die Menschen heute haben, werden ja irgendwie sozusagen über Medien auf sie gebracht, beziehungsweise Unzufriedenheit mit sich selber im Sinne von, mein Körper ist nicht so, wie er sein sollte, ich besitze das Auto nicht, das man haben muss, um ein toller Mensch zu sein und so weiter und so fort, also von der Werbung vielleicht, wird man sozusagen mit Unzufriedenheit geimpft. Und jetzt frage ich mich, wenn Sie mit Ihren Leuten arbeiten zum Beispiel oder Prävention versuchen oder eben Tipps geben, gehen Sie auch an dieses Thema heran? Können Sie den Leuten auch nahebringen, hey, wie kann man mit Medien umgehen, um diesen Bildern zu entfliehen oder den Ängsten auch? Also wie viele Leute sozusagen abends schnell mal ein paar Bier trinken, weil sie eigentlich permanent diffuse Ängste haben? Keine Ahnung, vielleicht dem Herrn Dichand mal die Hand reichen dürften dafür, dass er ihnen das eingeimpft hat. Kann man den Leuten auch einen Weg zeigen, wie sie da wieder rauskommen aus dem Schlamassel sozusagen?
Also in der Prävention ist diese Reflexion, wie Wünsche entstehen, durch Werbung. Also es gibt viele Projekte, wo wir uns ganz, also wo sich die Lehrer mit den Schülern diese Werbung ansehen und die analysieren. Also was werden da für Wünsche geweckt? Was wollen wir wirklich und was wird uns erklärt, was wir eigentlich zu wollen haben und so weiter. Das ist ein wichtiger Teil der Prävention.
Hier.
Bitte, nach meiner Erfahrung als Vater einer Mittelschullehrerin ist aber die sportliche Betätigung in den Schulen in letzter Zeit ziemlich zurückgedrängt worden, von früher vielleicht 3, dann 2 auf 1 Stunde in der Woche. Leibesübungen hat es früher geheißen, jetzt heißt es vielleicht ganz allgemein Sport. Und also die Skikurse sind zurückgedrängt worden, stattdessen werden andere Sportwochen veranstaltet, die teilweise doch ein bisschen die Kinder überfordern könnten. Und ich habe mich zum Beispiel beim Bergsteigen in Südtirol schon darüber gewundert, dass ein Ärzte-Ehepaar aus Wetzlar, also zwei gebildete Personen mit 4 Kindern von Obereggen auf den Latemar gegangen ist, zumindest in der oberen Hälfte, weil die untere kann man mit einem Sessellift überwinden. Und dasselbe Ärzte-Ehepaar ist tags darauf auf das Weißhorn gegangen, zwar von einem von einem ca. 1800 Meter hohen Pass auf 2330 ungefähr, also so ca. 550 Meter Höhenunterschied. Und beim Abstieg hat diese sechsköpfige Gruppe dann schon ein bisschen andere Wanderer aufgehalten, weil das Schuhwerk der Kinder alles andere als diesen, also den Anforderungen dieses Berges entsprochen hat. Die teilweise haben Sandalen getragen und das ist vielleicht auch eine Eigenschaft vieler Sportler, auch Profisportler, dass sie sich zu viel zumuten, wenn man daran denkt, dass voriges Jahr bei einem Berglauf auf die Zugspitze 2 Läufer das mit dem Leben bezahlt haben, dann gibt das zu denken.
Also dass man übertreibt, ist glaube ich immer ein Punkt, der natürlich der Fall sein kann in jedem Bereich.
Individuelle Fehler gemacht werden, dass man Kindern zu viel zumutet, ist auch klar. Aber es geht ja darum, dass man in den Schulen wirklich darauf achten sollte, dass die Kinder ausreichend Bewegung haben. Denn mens sanus in corpore sano, das gilt auch heute noch, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit und die Fitness da ist, dann fühlen sie sich auch besser. Wiederum neurophysiologisch übersetzt, weil der Drogencocktail im Kopf stimmt, passend ist.
Also ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollten, aber ein bisschen habe ich rausgehört, dieser Leistungsdruck, der vielleicht da dahinter steht, zu viel zugemutet. Also ich glaube, die Kinder lernen viel zu wenig, dass ganz natürliche Bewegung Spaß macht, weil es sehr häufig um Leistung geht. Ja. Also meine Tochter kommt oft sehr frustriert nach Hause, weil sie halt nicht so schnell laufen mag können oder nicht so hoch springen. Es geht darum, dass die Kinder einfach nicht lernen, dass ganz normale Bewegung Spaß macht und dass der Spaß im Vordergrund steht. Und sehr häufig steht auch im schulischen Sport die Leistung im Vordergrund. Und das, glaube ich, ist falsch, wenn die Kinder so erzogen werden. Also sie sollten erleben, dass Bewegung Spaß macht und dass es nicht um Leistung geht. Bitte? Genießen, genau. Darum bin ich nie in Turnen gegangen.
Genau. Ja, ich möchte nur ganz ein allgemeines Statement auch vielleicht zur Dame sagen. Ich finde es generell alle, jeder, auch wenn Sport so sucht, wird es sehr problematisch ist. Bestes Beispiel ist zum Beispiel mein Cousin, der noch sportsüchtig ist und deswegen magersüchtig ist und das schon seit 15 Jahren. Und der einfach nicht damit aufhören kann. Er kann essen, das ist nicht sein Problem, das Essen, sondern sein Problem ist, dass er so noch sportsüchtig ist, dass er das sofort wieder runter trainiert. Und drum, das wollte ich bin nicht prinzipiell gegen Sport, sicher nicht, obwohl ich nicht so gern. Dass man einfach das nicht propagieren soll, Sport als Sucht, dass das was Tolles ist. Es ist genauso eine Sucht und genauso schädlich und genauso gefährlich.
Moment mal, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Es ist keine Sucht nach Sport, sondern es ist die Sucht nach dem, was das Gehirn an körpereigenen, an Endorphinen und so weiter ausschüttet. Es ist wirklich eine Drogensucht im ganz klassischen Sinne.
Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass man eben nicht Sport als Sucht, die man durchaus verharmlosen kann.
Was die Kollegin anspricht, heute ist schon sehr wichtig. Man kann laufen gehen, um sich zu ertüchtigen, um dieses Gefühl zu kennen. Man kann aber auch vor sich davonlaufen. Und ich glaube, es gibt viele Läufer, die machen genau das, was Sie beschreiben. Meine Frau ist Psychotherapeutin mit essgestörten Frauen, die machen alle exzessiv Sport, ja? Diese magersüchtigen Mädchen. Also das heißt, der Sport, genauso wie bei allen Dingen, alles, was zu viel ist, wird irgendwann einmal ein Problem. Und das kann natürlich auch beim Sport sein. Darum bin ich vollkommen Ihrer Meinung, man muss alles mit Maß und Ziel, auch den Sport.
Arbeiten Sie eigentlich auch mit Arbeitssüchtigen?
Dazu habe ich keine Zeit, weil ich in der Arbeit bin. Der Workaholic ist sicher ein Begriff, den wir natürlich kennen. Also ich denke mal, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, sich selber zu betrügen. Und die Arbeit ist eine davon. Der Konsumsucht ist was ich glaube, was in nächster Zeit noch massiv zunehmen wird. Also das heißt, die Möglichkeiten, sich zu betrügen, vor sich davon zu laufen, sich Ersatzbefriedigungen zu holen über Arbeit oder anderes, sind vielfältig. Zu dem Thema kann ich mich erinnern, die Geschichte möchte ich vielleicht kurz erzählen, an ein Brüderpaar, das mir vor 20 Jahren der Vater reingestellt hat und gesagt hat, da Herr Lagemann, haben meine zwei Söhne, der ist heroinabhängig, bitte heilen Sie meinen Sohn. Und nachdem ich Familientherapeut bin, habe ich die ganze Familie gebeten, hier zu bleiben. Und der eine war also der heroinabhängige Sohn und der andere war ein Rechtsanwalt, ein Linzer Rechtsanwalt, der irrsinnig tüchtig war, ein großes Auto gehabt hat und gleich beim Einerkommen bemerkt hat, wie viel er arbeiten muss und wie tüchtig er ist. Und im Gespräch ist dann irgendwie, nachdem er dauernd erklärt hat, wie tüchtig er ist, habe ich gefragt, ob er nie Urlaub macht. Und er hat gesagt, naja, voriges Jahr hat er einmal Urlaub gemacht, da ist er nach Griechenland geflogen. Und habe ich gefragt, wie war es? Hat er gesagt, naja, hat sich dort an den Strand gesetzt und hat so aufs Meer ausgeschaut und dann ist eine unglaubliche Traurigkeit über ihn gekommen, die er überhaupt nicht einschätzen hat können, was da los ist. Und er hat sofort seine Sekretärin angerufen, sie muss ihm den Rückflug checken und die hat ihm das gecheckt und ist am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und am übernächsten Tag um 6 in der Früh war er wieder in der Kanzlei. Und das Interessante in der Familientherapie, das war dann eigentlich, dass beide dieselben Defizite gehabt haben, die zwei Burschen. Der eine halt mit Heroin versucht hat, das in den Griff zu bekommen und der andere mit Arbeit. Der eine ist schon gestorben, der andere ist sehr erfolgreich geworden. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich betrügen kann.
Vielleicht hier.
Es ist so viel von Neurowissenschaften schon gesprochen worden. In letzter Zeit stoße ich immer wieder auf Berichte, dass unser Gehirn unter Umständen schon das erste Mal in Kontakt kommt mit Substanzen am Weg ins Leben. Also das heißt Mittel, die während der Geburt verabreicht werden oder vor der Geburt, diese Wehenhemmer und was es alles so gibt. Oder eben Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt kommen, die mit Narkotika ja schon in Kontakt kommen, dass das einen sehr großen Einfluss hat auf das Suchtpotenzial im späteren Leben. Gibt es da genaueres von Ihrer Seite?
Ich kenne dazu keine Untersuchungen. Also wir wissen, dass natürlich Rauchen und Alkohol in der Schwangerschaft, da produzieren wir gerade eine Broschüre, wo wir da einfach ein paar Missverständnisse ausräumen wollen. Aber zum Thema Narkotika, also durch Kaiserschnitt und so, kenne ich nichts wirklich.
Hier hinten.
Ich wollte nochmal zurück zur Werbung, zu den gesellschaftlichen Anforderungen und zur Reflexion vor allem. Also ich persönlich bin ja nicht der Meinung, dass mehr Reflexion automatisch zu mehr Zufriedenheit führt. Ich kann auch ins Gegenteil umschlagen. Aber Sie haben vorher gemeint, naja, dann schauen wir uns einfach mal an, wie gehen wir um mit unseren Kindern, unseren Familien und unseren Freunden, wie leben wir zusammen. Aber die Frage ist doch einfach dann, wenn wir uns das angeschaut haben und darüber nachgedacht, was machen wir jetzt dann?
Verändern, oder?
Ja, nur das inwiefern, von, das ist ja immer das, die große Frage. Man kann sich alles von, anschauen und überlegen, aber was tut man dann?
Der Sinn von Reflexion ist ja, dass ich draufkomme, wo ich Fehler mache oder wo was vielleicht nicht optimal ist und das jetzt Stück für Stück verändern, würde ich sagen.
Ja, ja, nur wie ändert das man das, ist die Frage.
Das ist ein eigener Abend, glaube ich.
Wie ändere ich mein Leben? Das Problem ist ja uralt. Du kennst Platons Politeia und das ganze Bildungskonzept und die Problematik, dass etwas als falsch bewertet wird und was müssen wir jetzt tun, um es zu ändern, dann brauchen wir die Ausbilder. Ja, wo nehmen wir die her? Die nehmen wir aus derselben verkorksten Gesellschaft. Dann brauchen wir wieder die Ausbilder der Ausbilder. Also wir brauchen irgendjemanden, der das schon richtig erkannt hat und es auch umsetzen kann. Und der muss doch in der Machtposition sein, irgendetwas tatsächlich verändern zu können. Die Problematik ist uralt und die Antworten sind auch uralt. Man kann bei sich selber anfangen und ansetzen, was zu verbessern. Und man kann, wenn man in entsprechenden Positionen sitzt, versucht, auch Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Und ganz konkret wäre es natürlich sinnvoll, etwa in der Schul- und Bildungspolitik anzusetzen, um die Leute, ich sage es nochmal, auch wenn der Begriff schon so oft gefallen ist, um die Kinder artgerechter zu erziehen und auszubilden, um sie zufriedener zu machen.
Ja, aber dazu, Thomas, müssen wir erstmal wissen, was artgerecht überhaupt ist.
Also zum Beispiel, weil der Kollege die Schul- und Bildungspolitik angesprochen hat, die Länder wie Finnland, die in PISA das so gut abschneiden, schneiden nicht deswegen so gut ab, weil sie so einen Druck auf die Kinder machen, sondern weil sie erkannt haben, dass wenn sich Kinder wohlfühlen, sie automatisch leistungsbereit sind. Dass das ein und derselbe Teil ist. Und das ist in österreichischen Schulen einfach noch viel zu weit weg. Viele Direktoren glauben immer noch, dass Schule darf keine Wellness-Oase sein und man muss mit Druck arbeiten. Also da gibt es einfach viel nicht wissen. Genau. Und in der Bildungspolitik würde ich auch den ersten Ansatz sehen, wo wir Stück für Stück da was ändern müssen. Aber Sie haben ja die letzten Versuche miterlebt. Sie haben miterlebt, wie kläglich das gescheitert ist. Und hier sind dringend Reformen notwendig, in meiner Meinung.
Artgerecht wäre in dem Kontext zum Beispiel Lehr-Lern-Situationen so zu gestalten, dass die Atmosphäre für die Kinder positiv ist, dass es ihnen Spaß macht. Auch das lässt sich, das weißt du ja, neurophysiologisch nachweisen. Lehr-Lern-Situationen, die Spaß machen, die positiv bewertet werden, führen zur Ausschüttung von Dopamin. Und Dopamin ist die Motivationsdroge schlechthin in unserem Schädel. Die Leute sind leistungsbereiter und leistungsfähiger. Aber wenn in den Schulen vermittelt wird, jetzt ist Schule Spaß, ist hinterher, dann ist es dumm.
Das heißt, das Wissen ist vorhanden, man muss das einfach immer wieder Stück für Stück kolportieren.
Hier hinten war eine Frage.
Nein, dann war noch vor. Und zwar wollte ich wissen, oder als Statement, da ist nicht eine gewisse Dosis an Unglück oder Traurigkeit auch notwendig zur Persönlichkeitsentwicklung, dass man das Glück auch wirklich schätzen und genießen kann.
Das ist eine philosophische Frage. Wenn man immer nur glücklich wäre, gäbe es kein Unterscheidungskriterium. Dann könnte man das Glück gar nicht mehr erkennen, nicht mal bestimmen könnte man es. Und es gibt ja vielfältige Untersuchungen, etwa von Leuten, die den großen Lottogewinn gemacht haben, die dann natürlich furchtbar glücklich sind und nach 10 Monaten, 11 Monaten hat sich das Ganze wieder nivelliert und sie sind genauso unzufrieden oder so zufrieden wie vorher. Ja, das kann sein, muss nicht unbedingt sein. Aber es ist natürlich richtig, um überhaupt Glück, das persönliche Glück erkennen zu können und auch wertschätzen zu können, brauche ich den Vergleich, brauche ich die Alternative. Schon richtig.
Ich bin kein Philosoph, aber Sigmund Freud hat einmal gesagt...
Sicher sind Sie eigentlich. Sie wollen oder nicht.
Aber Sigmund Freud hat einmal gesagt, wir werden in den Mangel hineingeboren. Und das finde ich einen sehr schönen Satz. Also das heißt, der Mangel ist Teil unseres Lebens, mit dem wir auch umgehen lernen müssen. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, wo man uns dauernd erklärt, der Mangel darf nicht sein, du darfst keine Mängel haben, sondern das ist alles machbar. Deine Schönheit, deine ewige Jugend, die Leistungsbereitschaft, alles ist machbar. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass die Menschen vergessen haben, dass der Mangel Teil des Lebens ist und wahrscheinlich ein sehr gesunder und wichtiger Teil, wie Sie gesagt haben, für das Glück.
Hier hinten?
Bin ich doch.
Eine Frage an den Philosophen. Welche moralischen Konsequenzen hat es denn für unsere Gesellschaft, wenn wir durch das Einnehmen einer Glückspille, also wenn wir das jetzt Einnehmen einer Glückspille ja sämtliche Triebfedern unserer moralischen Handlungen und so ausleeren kann. Also zum Beispiel schlechte Gewissen, wenn man davor ein schlechtes Gewissen hat und dann schluckt man eine Glückspille, was sogar bei geistig gesunden Menschen wahrscheinlich häufig eintreten wird. Also welche moralischen Konsequenzen daraus dann zu erwarten sind.
Naja, das mit den moralischen Konsequenzen ist auch ein problematisches Ding, weil welche Konsequenzen moralisch positiv oder negativ bewertet werden, hängt immer von den Wertvorstellungen desjenigen ab, der das jetzt moralisch bewerten soll. Es gibt sicher Leute, die sagen, ist doch gut, wenn die Leute weniger schlechtes Gewissen haben, weil sie dann risikobereiter sind und damit auch mehr voranbringen und so weiter. Und es wird andere geben, die massive Bedenken haben und sagen, wenn das schlechte Gewissen wegfällt, ja, dann brechen alle moralischen Schranken und die Kriminalitätsrate wird steigen, es werden die Pleiten steigen und so weiter und so weiter. Die Verantwortungslosigkeit wird zunehmen. Ich bin in dem Fall eher konservativ und würde der letzteren Sichtweise zuneigen. Aber das ist meine Meinung.
Ich möchte ein paar Anmerkungen machen zu den verschiedenen Drogen, zum Beispiel diese Glückstabletten. Prozac zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, das ist ja der größte Flächenversuch seit Jahren. Die Ergebnisse sind auch bekannt, dass also das nicht unbedingt zu einer glücklicheren Gesellschaft geführt hat. Ganz im Gegenteil. Unter Anmerkung, die Pharmakologen, die mit diesen Glückspillen herumexperimentieren, die auch in der Depressionsforschung tätig sind, da habe ich aus erster Hand den folgenden Satz. Wir haben mit der früheren Generation der Antidepressiva mit Kanonen in den Wald geschossen, mit der neuen schießen wir mit Schrottgewehren. Also was sie wirklich tun, wissen die auch nicht. Dritte Anmerkung, Oxytocin und Geburten. Es gibt da schon Untersuchungen, wenn nicht in einer Doppelblindstudie, weil es ein bisschen schwierig ist, aber doch von einem Schweizer Arzt, der nachgewiesen hat oder glaubt nachgewiesen zu haben, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, nicht so glücklich sind als andere, weil die Ausschüttung von Oxytocin, diesem Liebeshormon, in diesem Fall nicht stattgefunden hat. Das Bindungshormon fehlt also beim Kind als auch bei der Mutter. Man wird sehen, was da noch rauskommt, aber einige Sachen weisen in die Richtung. Und zum Freud möchte ich nur sagen, der war auf Kokain, oder?
Ja. Aber nicht lang.
Entschuldigung, ein Gedanke dazu zu den Pharmafirmen, die nicht wissen, was sie tun. Sie wissen natürlich nicht oder nicht genau, was sie tun in medizinischer Hinsicht, in toxikologischer Hinsicht und in vielerlei anderer Hinsicht. Aber sie wissen, dass sie Profit machen. Und das ist das Maß der Dinge.
Das macht glücklich. Das macht glücklich, genau.
Es ist eine super spannende Diskussion, aber wir sind leider am Ende angelangt. Und ich würde Sie bitten, die nächsten Fragen dann im formellen Kreis zu stellen. Ich hätte nämlich auch noch eigentlich ein Thema gehabt, das ich gerne genannt hätte, aber das lasse ich. Das spare ich mir jetzt gerade und frage es dann direkt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei unseren beiden Vortragenden, bei unseren beiden Gesprächspartnern und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt noch als letzter Punkt für den heutigen Abend der Freundeskreis, Freunde des Kepler-Salon. Wir haben uns zusammengeschlossen nach einer Initiative von Elfi Schulz und Heidemarie Penz, die auch beide hier sind, weil wir wollen, dass der Kepler-Salon auch 2010 weiter bestehen bleibt. Wenn Sie das auch möchten, dann bitten wir Sie und werden Sie Freund des Kepler-Salons. Sie können das in zweierlei Hinsicht machen oder auch zusammen, nämlich uns gestatten, dass wir Sie namentlich auf unserer Webseite erwähnen. Oder auch finanziell. Das Geld fließt nicht in Linz 09, das Geld fließt auf ein Konto für die Freunde und wird für das 2010er Jahr verwendet. Also es ist nichts, was Sie jetzt schon irgendwie investieren, obwohl wir vielleicht noch eine Veranstaltung dieses Jahr dazu planen. Die Vorteile, die Sie dadurch genießen. Sie bekommen von uns den Newsletter zugesandt und das Programmplakat. Sie werden eben namentlich erwähnt. Wenn Sie aber eine Spende in der Höhe von 50 Euro werden Sie eingeladen zu Sonderveranstaltungen, die nur für die Freunde veranstaltet werden. Ab einer Spende in Höhe von 150 Euro können Sie den Salon nutzen zu den Sonderkonditionen. Das heißt, da fallen nochmal 270 Euro an, das ist eine 1:1-Verrechnung, Sie müssten keine zusätzlichen Kosten machen. Ich bitte Sie, da hinten gibt es einen Informationstisch, meine Kollegin, die Karin, die wird Sie da gerne auch näher noch beraten. Werden Sie Freunde, weil wir versuchen alles, dass wir 2010 weiter bestehen und unser Motto ist, wir schaffen das. Also wir werden 2010 auch weiter existieren, es wird es weitergeben, aber Sie müssen uns dabei helfen, nämlich auch mit Ihrem Auftreten der Politik zum Beispiel gegenüber, dass es klar wird, Sie möchten das auch. So, dann darf ich den Abend schließen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal herzlichen Dank an die beiden Vorträge.